Es ist eine ganze Menge passiert an diesem Wochenende und auch letzte Woche. Das gilt es auszuwerten mit Sergei Lochthofen, dem langjährigen Chefredakteur der Thüringer Allgemeinen. Schönen guten Morgen, Herr Lochthofen.
Guten Morgen, es war sehr wohltuend, dass mal was in die Papas gegen ihre andere Musik gewonnen haben.
Die gewinnen ja. Das ist ja All-Time, das ist ja irgendwie ja, ein Evergreen, könnte man sagen, was man von diesem Sommer nicht sagen kann. Wollen wir mal mit was ganz Leichtem anfangen, obwohl es für die Fußballfans wahrscheinlich doch ziemlich schwer ist, oder?
Ja, das war kein Einstieg. Also das sah nicht nach zweite Bundesliga aus, da müssen die sich zusammenreißen. Vielleicht war es pädagogisch ganz gut, dass sie gleich eine auf die 12 bekommen haben.
Naja, ich gehe anstatt zum Fußball lieber ins Kino und ich hätte natürlich auch vor, mir den neuen Batman-Film anzugucken, Schon wegen dem tollen Regisseur. Da habe ich jetzt ein ganz komisches Gefühl dabei.
Ja, das mit gutem Grund, speziell auch in Erfurt. Wir kennen ja diese leidliche Geschichte, junger Mann schnappt sich Waffen und schießt auf andere. Schrecklich, dass das sich immer wieder wiederholt und jedes Mal erzählt man, man kann nichts tun, das sei nun mal so und dass man in Colorado beim Kauf von Munition und Waffen, Pistolen und Gewehren weniger vorlegen muss als beim Kauf von Zigaretten, das ist schon bemerkenswert.
Wie kann das sein? Die Amerikaner, trotz dieser Vorfälle und dieser tragischen Geschichten, sind immer noch über 50% dafür, dass die Amerikaner also Waffen besitzen dürfen, also jeder Privatmensch. Liegt das in der Tradition oder was ist das?
Naja, es gibt erstmal eine ziemlich starke Lobby, die sehr stark Druck ausübt, die natürlich auch ein Männerideal propagiert, also hart gestählt durch die Geschichte. Das heißt, die Gewalttradition hat in Amerika ja, sage ich mal, Bestandteile in der Psyche der insgesamt in der Bevölkerung. Und zweitens wird tatsächlich sehr viel Geld dafür ausgegeben, dass dieser Eindruck so auch weiterhin bleibt. Und jeder, der was dagegen sagt, der hat Schwierigkeiten, die nächste Wahl zu überstehen. Das heißt, selbst Obama muss da überlegen, ob er an der Stelle ansetzt oder nicht. Aber es gibt ja gar keine Frage. Dieses Land, die Vereinigten Staaten sind ja zu Friedenszeiten, ohne dass je in den letzten 100 Jahren auf ihrem Territorium ein Krieg war, gerüstet, als ob über Nacht unbedingt jemand über sie herfallen würde. Selbst in Deutschland sind das viel zu viele Waffen.
Ja, in Deutschland werden nicht so viele Waffen benutzt, aber sehr viele produziert. Ich habe letztens einen Bericht gesehen, danach gibt es nach dem Kriegswaffengesetz, müssen die Handfeuerwaffen nur an einer Stelle markiert werden, nur gelasert reicht. Und bei Jagdwaffen und bei Sportwaffen muss jedes einzelne Teil markiert werden. Hat zur Folge, dass man gar nicht mehr nachvollziehen kann, wo deutsche Waffen in Krisengebieten zum Einsatz kommen, weil man die ganz leicht ausradieren kann, die Seriennummer. Und unsere deutschen Abgeordneten weigern sich, dieses Kriegswaffengesetz zu ändern. Da ist wahrscheinlich auch eine starke Lobby dahinter, oder?
Gar keine Frage, es werden nicht alle Abgeordneten sein. Es ist der, sagen wir, Kern der Konservativen, der da sehr stark ist, die Liberalen auch. Ich gehe davon aus, bei der SPD auch einige. Das heißt, es gibt schon in dieser Bevölkerung auch einen Hang zu solchen Sachen. Das müssen wir einmal im Auge haben. Und zweitens verdient man damit doch beachtlich. Deutschland ist, so viel ich weiß, der drittgrößte Waffenlieferant in dieser Welt. Viele, viele Regionen, in denen es auch Bürgerkriege gibt, werden auf direktem Wege oder indirekten Wege damit beliefert. Denken Sie an Libyen, wo man plötzlich feststellte, dass deutsche Handfeuerwaffen dort, die gar nicht dort sein durften, plötzlich dort auftauchten. Also ich glaube, das ist eine Geschichte, die, sage ich mal, aus dem vorigen Jahrhundert noch herüberschwappt. Da sollten wir sehr restriktiv sein. In der Gesamtsumme der deutschen Arbeitsplätze ist der Rüstungssektor nun wirklich nicht der so wichtige, dass man auf Dauer sich beteiligen sollte an solchen Sachen. Also ich glaube, da muss man ja Lobby in die andere Richtung drücken.
Mhm. Wo auch viele Waffen, viele deutsche Waffen sind, ist in Griechenland und wir sind da, glaube ich, der größte Waffenexporteur für die Griechen.
Nein, nicht nur das. In Griechenland war der Haushalt so aufgestellt, dass der größte Posten an die Verteidigung ging. Und da haben die Deutschen die meisten Waffen geliefert. Das heißt, wir haben an der Krise Griechenlands am meisten verdient.
Und jetzt scheint es ja so auszugehen, dass die Griechen doch aus dem Euro aussteigen, wenn man sich anschaut, dass die Hilfspakete dann doch nicht mehr nach Griechenland geschickt werden und
naja,
die Kredite.
Ich bin da sehr skeptisch. Ich glaube, wenn wir das kleine Griechenland nicht halten können, das heißt mit dem großen Europa, dann müssen wir uns natürlich fragen, was mit uns die sogenannten Märkte, im Grunde sind es ja Spekulanten, die sehr viel Geld haben und noch mehr Geld verdienen wollen an dieser ganzen Geschichte, was die uns alles noch aufs Auge drücken, wenn das so weitergeht. Also ich glaube, an dieser Stelle machen wir einen Fehler, wenn wir das, sei jetzt mal dem Emotionen folgend und anderen Interessen folgend mitmachen bei der ganzen Geschichte. Ich glaube, wenn so eine Region wie Europa Griechenland nicht retten kann, wen soll sie dann überhaupt noch retten können?
Mhm. Das heißt, die Abgeordneten, auch die Europaabgeordneten, sind Getriebene und haben gar nicht mehr das Heft des Handelns in der Hand?
Ja, Herr Rose, die Sache ist noch ein bisschen anders. Wir diskutieren sozusagen an den Symptomen herum. Das heißt, die Verschuldung ist sicherlich ein großes Thema, der Angriff auf den Euro ein anderer. Aber wir haben es versäumt, in den letzten 5-6 Jahren, auch im Zusammenhang mit der Krise, tatsächlich diesen virtuellen Geldmarkt, diese Unsummen in der Welt, die durch nichts gedeckt sind, die durch reine Spekulation entstanden sind, ein angelsächsisches Modell im weitesten Sinne, dass wir das versäumt haben zu beschränken. Das heißt, egal was wir jetzt tun, die haben immer noch im Hintergrund diese Unsummen, die nirgendwo angelegt werden können, die nur danach trachten, mehr Profit zu machen. Und wenn wir uns da nicht dagegen wehren und grundsätzlich, ich sag mal, am besten kappen und diesen ganzen Finanzmarkt bis zu einem gewissen Maß schrumpfen lassen oder abkoppeln oder wie auch immer, werden wir immer wieder das Thema haben, dass da draußen viel Geld ist, das uns immer wieder in die Realwirtschaft, in die Arbeitsplätze reindrückt. Wenn wir das nicht beschränken, dann werden wir da nie rauskommen.
Noch ist der Druck ja riesig, noch ist das nicht passiert, was Sie beschrieben haben. Der Druck auf Thüringen, auf Sachsen-Anhalt. Herr Voss ist als Sparminister, als Sparkommissar gerufen worden. Jetzt gibt es Streit. Die SPD lehnt den Doppelhaushalt ab. Glauben Sie, dass die Koalition daran zerbricht oder sind das nur Ränkelspiele vor der Sommerpause gewesen?
Naja, ich sage mal, da ist viel Taktiererei im Gang. Aber wenn Sie sich die Koalition anschauen, die CDU hat ja praktisch keinen Partner. Das heißt, die SPD ist der einzige Partner, den sie hat. Und in der SPD ist die Situation nicht viel besser. Matschi hat sich festgelegt, er will nicht mit Ramelow zusammen etwas machen, weil er sich da untergebuttert fühlt. Es sieht ja auch nicht so aus, als ob die SPD bei der nächsten Wahl die Linke hier überholt. Das heißt also, auch er hat eigentlich keine andere Wahl, er sei denn, er überlässt dann Bausewein oder jemanden die SPD, die ja durchaus auch mit Grün und mit Rot können. Das heißt, da spielen einige die Dinge hoch, zeigen ihre Muskeln, aber im Großen und Ganzen geht es nicht um die Sache, geht es auch nicht um Thüringen, sondern es geht um die Wahl im nächsten Jahr, die Positionierung dazu und der Versuch auf diese Art und Weise irgendwie, also die kommende Wahl, nicht die im nächsten Jahr, da ist die Bundestagswahl, aber die, um die Positionierung, die bereits jetzt schon läuft, also ich würde mal sagen, man müsste ihnen wirklich beiden die gelbe Karte erstmal zeigen und dann die rote.
Darf ich verraten, dass Sie letzte Woche bei einer gemeinsamen Veranstaltung einen Vorschlag gemacht haben, der überhaupt nicht populär ist, der aus Ihrer Sicht zwingend ist, nicht das Zusammenlegen von Ländern?
Ja, ich glaube, jetzt sag ich mal, als Thüringer oder jemand, der seit seiner frühesten Kindheit hier in Thüringen lebt, hat man erstmal die Region, das Land hier sehr lieb fühlt sich hier gut geborgen und aufgehoben, aber wenn wir uns das mal anschauen, 2 Millionen, Tendenz nach 2,3 im Augenblick, aber Tendenz schrumpfend, das heißt, wir werden es vielleicht nur alle erleben, Sie auf jeden Fall, dass wir unter die 2 Millionen kommen, das heißt, das ist im internationalen Vergleich überhaupt nichts. Und da gibt es einfach von der Interessenslage die Überlegung, man muss sich mit Sachsen, sicherlich auch mit Sachsen-Anhalt zusammentun, die Sachsen haben eine bessere Finanzsituation, die werden das nicht ohne weiteres machen oder sich das gut bezahlen lassen. Das sollte man dann tun, wenn man nicht unter Druck ist, wenn man nachher am Ende gar nicht mehr anders kann, vielleicht in 15 Jahren, dann werden uns die Sachsen ihre Bedingungen diktieren und da sehe ich nichts Gutes, da gibt es keine Verwandten, wenn es ums Geld geht. Also Thüringen wäre gut beraten, auf der Ebene unterhalb Ministerpräsident schon mal vieles mit den Sachsen zu koordinieren, zusammenzulegen. Man könnte die Verfassung schon mal abstimmen, dann brauchte man nur ein Verfassungsgericht, etc., etc. Also vieles kann man da machen, ohne dass es den einzelnen Bürger irgendwie in seinem Bewusstsein auch stört und später dann die Realität vollziehen.
Trotzdem, wenn Sie jetzt Politiker wären, dann würde Sie wahrscheinlich keiner mehr wählen.
Das weiß ich nicht. Es ist natürlich sehr schwer, mit vernünftigen Gedanken bei der Masse der Menschen anzukommen. Ich glaube nicht an das Märchen, was immer wieder erzählt wird, man muss den Menschen das nur ordentlich erklären, dann finden die das auch gut. Nein, wenn sie weniger Geld in der Tasche haben, finden sie das nie gut. Das heißt also, sie werden immer dagegen stimmen. Sie sehen es an Griechenland, die haben so lange die Leute gewählt, obwohl sie wussten, das bringt keine Zukunft, diese Verschuldung hat keine Zukunft. Und trotzdem haben sich die Leute auf diese Art und Weise einlullen lassen. Hinterher sagen sie, wir waren es nicht, das waren die Politiker. Nein, das sind alle gemeinsam, es ist ja nicht anders in Thüringen. Also das heißt also, wenn wir nicht vernünftiger werden, und ich glaube schon an die Vernunft der Menschen, dann, sag ich mal, sieht es nicht gut aus für uns. Also an dieser Stelle ist schon ganz gut, mal auch mal mit was Überraschendem zu kommen. Übrigens, das hat der Böhmer gemacht in Sachsen-Anhalt. Er hat am Anfang das Thema ziemlich groß auf die Fahnen geschrieben, hat nur gemerkt, dass in Sachsen und Thüringen kein Interesse daran ist. Aber er ist nicht gescheitert deswegen. Den haben die ja trotzdem gewählt.
Mhm. Kommen wir mal zum dunklen Kapitel von Erfurt. Da gab es wieder mal einen bösen, einen heftigen, gewalttätigen Übergriff auf eine Galerie in Erfurt, auf das Kunsthaus. Da gab es Nasenbeinbrüche, Verletzungen, eine Polizistin ist verletzt worden.
Es gab nicht nur einen Übergriff, sondern es waren Rechtsradikale. Es waren Nazis wieder mal unterwegs in Erfurt und das zeigt, dass die Situation nach wie vor brisant ist. Man sollte auch nicht drum herum reden, weil dann heißt nachher wie im Polizeibericht, ja, wir wissen nicht, was das für einen Hintergrund hat, wenn die mit einem Horst Wessel T-Shirt da reinkommen und Heil Hitler rufen. Dann fragt sich ein deutscher ein Thüringer Polizist immer noch in Erfurter Polizist, was das zu bedeuten hat. Das hat eindeutig was zu bedeuten.
Das heißt, wir haben doch auch ein Problem in Erfurt mit Rechts.
Aber selbstverständlich, das ist ja nie weg gewesen. Nur in den 90er Jahren war das evident. Dann haben wir in Jena, glücklicherweise nicht in Erfurt, aber das ist natürlich nur ein bitteres Glück, sage ich mal, diese Entwicklung gehabt. Aber in Erfurt ist das Potenzial auch da. Und das heißt eigentlich, nach dem Prinzip, wie es in New York angewandt, null Toleranz. Die müssen sofort da drauf und nicht lange diskutieren. Und der geringste Hauch in diese Richtung muss unterdrückt werden. Es ist ja frappierend, also sagen wir, die Heuchelei hat ja auch bestimmte Dimensionen. Im Landtag sitzen sie und rekonstruieren die Ereignisse von 98. Das heißt, wie ist das damals mit diesem Trio, wie ist das mit dieser NSU zu diesen schrecklichen Taten gekommen? Und parallel lassen sie hier einfach mal so eine ganz normale Gesellschaft mitten in der Stadt, die sich mit Kunst beschäftigt, von Nazis überfallen. Also ich glaube, wo leben wir denn hier? Also da gehört der Ministerpräsident hin, da gehört der Innenminister, Polizeichefs, die alle, es kommt da auf 5, 6 Leute an, die müssen Druck erzeugen, dass an der Basis sowas nicht mehr möglich ist.
Sagt Sergei Lochthofen, der langjährige Chefredakteur der Thüringer Allgemeinen. Ich bedanke mich fürs Gespräch und bis nächste Woche.
Schöne Woche und den Zuhörern auch.
Tschüss.